Mein Name ist Fabian Mauchschardt. In dieser Folge geht es um das Science-Fiction-Rollenspiel Star Slayers. Wenn ihr etwas überspringen wollt oder euch zu etwas anderem thematisch hingezogen fühlt, dann könnt ihr dazu einfach die Kapitelmarken benutzen.
Der Shitstorm der Puzzle-Community ist uns sicher in dieser fünften Staffel. Neue Feinde anlockt sozusagen.
Die guten alten Editionskriege.
Da ist eigentlich vielleicht mehr der Aufreger sind, glaube ich, mittlerweile für mich persönlich mehr die Leute, die sich zu viel aufregen.
Und dann kam Fehler Nummer 2. Ich habe auf das Video geklickt und ich dachte mir nur, was zum Teufel ist das denn?
Das liegt ja daran, dass wir so alt sind, dass Foren einfach nicht mehr existieren.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des nerdigen Trash Talks mit André und Philipp. Mein Name ist Philipp, ich bin der Blogger von Nerds gegen Stefan und an meiner Seite habe ich heute wieder den Würfelheld André Skora. Nein, natürlich nicht, denn ihr, liebe HörerInnen, werdet gerade ZeugInnen eines neuen Zeitalters, nämlich der fünften Staffel des Trash Talks. Und wir erinnern uns, eine neue Staffel bedeutet oft, aber nicht immer, eine neue Besetzung, aber diesmal eben schon. Und zwar haben wir den Patrick rekrutiert. So viele Worte zu Beginn und noch viel mehr Worte, die zu diesem Thema nicht ausgesprochen wurden. Aber jetzt lasse ich dich endlich mal zu Wort kommen. Herzlich willkommen, Patrick. Wer bist du denn?
Peace. Ich war letztens schon da. Ich war früher schon mal da. Ich habe schon über Shadowrun geredet. Und dann wurde mir irgendwann gesagt, möchtest du nicht einfach mal reguläres Cast-Member werden? Und dann habe ich mir gedacht, ja, dann kann ich auch reguläres Cast-Member werden. Ich bin Patrick, ich bin All-Around-Nerd, ich bin Tabletopper, Brettspieler, Rollenspieler. Also ich mache alles Mögliche.
Sehr schön. Und jetzt kennen wir dich auch schon ein bisschen. Wie gesagt, du warst ja auch schon ein paar Mal bei uns zu Gast. Aber wir wollen dich natürlich noch ein bisschen mehr kennenlernen, damit die HörerInnen auch zu dir so eine parasoziale Beziehung aufbauen und du von dem Ruhm als Star-Podcaster profitieren kannst. Da muss ich selber lachen. Und daher haben wir uns gedacht, in der fünften Staffel erweitern wir dieses erste Segment hier ein wenig, nämlich das Ask Me Anything. Und zwar nicht mit noch mehr Ask Me Anything-Fragen, weil das wäre ja irgendwie langweilig, sondern mit etwas gleichsam Aktuellem als auch Persönlichem. Was ist denn dein diesmaliger Videotipp oder Antitipp diese Folge? Wobei der Begriff Video natürlich ein bisschen lockerer ist. Es kann zum Beispiel auch ein Musikvideo sein, falls du Musik hörst.
Selten. Als Video kann ich den neuen Trailer zum Wolverine und Deadpool empfehlen. Der hat mich ganz schön umgehauen und da freue ich mich sehr auf diesen Film irgendwann.
Es geht mir genauso. Das ist ein guter Trailer und ich bin sehr gespannt auf diesen Film. Bei mir ist es tatsächlich ein Anti-Tipp, aber der passt so überraschend gut zu meiner Einleitung. Man könnte fast meinen, ich hätte mir vorab Gedanken gemacht, was ich überhaupt erzählen will. Und zwar, ich rede ja immer so halb ironisch über parasoziale Beziehungen und über Berühmtheit, aber es gibt ja viele InfluencerInnen, die eben genau das wollen und die dann davon profitieren. Und wir erinnern uns an die Weihnachtsfolge, als wir über das wichtigste soziale Netzwerk sprachen und ich sprach damals darüber, dass OnlyFans immer mehr Überhand nimmt und selbst irgendwelche Azubinen aus meiner Klinik mittlerweile das machen, weil sie sich mit 18 oder 19 schon eine eigene Wohnung leisten können, was als ich in dem Alter war, noch ganz weit weg war. Okay, jedenfalls war ich vorgestern wieder mal auf Twitter, jetzt heißt es ja X, und da war in den Trends der Wendler ganz oben und ich habe Fehler Nummer 1 begangen und aus Neugier mal draufgeklickt. Und Überraschung, ausnahmsweise hat der Idiot mal nichts Idiotisches gesagt, sondern er hat versucht, seine Freundin oder Frau mittlerweile, ich habe keine Ahnung, zu einer Sängerin zu machen. Und dann kam Fehler Nummer 2, ich habe auf das Video geklickt und ich dachte mir nur, was zum Teufel ist das denn? Denn das ist sozusagen ein Werbelied für ihren OnlyFans-Account mit Video in Hochglanzoptik, aber einer Musik, wo es dir echt kalt den Rücken runterläuft. In den Strophen versucht sie da irgendwie rumzurappen, was eher so klingt, als wie wenn ich in der Grundschule ein Gedicht aufgesagt habe und das mit Texten, die hinten und vorne nicht passen. Und wir erinnern uns von einem, glaube ich, einem ganz alten Ask Me Anything. Ich habe ja mal erzählt, dass ich, um ein Mädchen zu beeindrucken, selber mal Rap-Texte geschrieben habe. Und wenn meine Texte auf diesem Niveau gewesen wären, dann hätte ich nicht nur eine freundliche Abfuhr bekommen, sondern vermutlich gleich eine ganze Unterlassungsverfügung. Der Refrain ist okay, aber auch nicht wirklich gut. Und ich glaube tatsächlich, das ist alles so gewollt. Also, dass dieser Song extra schlecht produziert wurde, damit alle drüber reden und sich aufregen, weil ich glaube, ich habe vorhin geguckt, da waren schon weit über 1 Million Anklicks. Und ich kann meine Verschwörungstheorie, in Anführungszeichen, glaube ich sogar beweisen, denn falls ihr den wirklich mal anhört, dann hört ihn euch erst an und dann hört ihn nochmal auf 1,25-facher Geschwindigkeit, dann klingt der nämlich wesentlich richtiger. Also, um es abzuschließen, das ist mein Antitipp der Folge, aber es ist im Hinblick auf die Aufmerksamkeitsökonomie halt super spannend. Weil ich sage ja mal ironisch, du musst einfach einen harten Verriss schreiben oder einen Skandal produzieren, auch bei uns im Podcast-Business oder im Blogger-Business, damit die Klicks passen. Aber offensichtlich reicht's halt auch, wenn du einfach nur wirklich bewusst etwas schlecht machst. Und das fand ich interessant. Ja, jetzt haben wir quasi schon die Ask Me Anything-Frage gehabt, was hat dich in letzter Zeit hobbytechnisch maximal aufgeregt? Allerdings hat das ja nichts mit einem Hobby zu tun. Und deswegen kommt meine Antwort gleich, aber erst frage ich natürlich nochmal dich, Patrick. Was hat dich hobbytechnisch maximal aufgeregt?
Also das Letzte, woran ich mich erinnern kann, was mich maximal aufgeregt hat, war die Geschichte um die OGL. Das war was, wo ich mir auch dachte, wie kann so ein Riesenkonzern so in die Gisse greifen und eine ganze Zielgruppe verprellen. Und ja, da hat sich ja dann einiges draus entwickelt, was ich erstmal positiv finde. Die haben sich ja dann noch weiter in die Nesseln gesetzt, indem sie versucht haben, das mehr schlecht als recht zu retten. Aber ja, das ist so das, was mich so am meisten aufgeregt hat in den letzten paar Monaten. Ist das Monat oder das? Nee, ein Jahr ist noch nicht her, ein paar Monate.
Ich glaube sogar schon über ein Jahr her mittlerweile.
Echt? Verdammt.
Sie altern so schnell.
Ja.
Was mich maximal hobbytechnisch aufregt, und zwar jeden verdammten Tag, nach über 10 Jahren hat mein Blog ein Software-Update bekommen und ist auf ein anderes Grundgerüst gebaut worden. Mein IT-Spezialist, weil ich habe davon ja keine Ahnung, hat das gemacht, weil das irgendwie wegen, keine Ahnung, Viren oder so wichtig war. Und dieses neue Programm oder diese neue Software-Oberfläche macht mich komplett wahnsinnig. Und ich habe die jetzt, glaube ich, ein Vierteljahr schon und ich verstehe immer noch nicht, wie sie funktioniert, obwohl sie eigentlich viel einfacher sein soll. Und irgendwie alte Artikel, die rübergezogen worden sind, sind alle zerschossen optisch und sehen komisch aus. Ach, ich bin echt frustriert, was das angeht. Naja, vielleicht, das ist eine sehr gute Einleitung, sind ja auch unsere beiden Gäste sehr frustriert. Denn, hallo, wer seid ihr denn? Und natürlich die Frage, was hat euch in letzter Zeit hobbytechnisch maximal aufgeregt?
Ja, ist die gute Frage, wer von uns jetzt anfangen darf.
Hügelt euch drum.
Wir könnten Schnick, Schnack, Schnuck machen, aber ich glaube, das funktioniert über Audio nicht so richtig gut.
Fang doch einfach an, Fabian.
Okay, gut. Hobbytechnisch aufgeregt. Also das ist eine gute Frage, weil ehrlich gesagt, ich glaube, nach all den Jahrzehnten im Rollenspiel-Hobby regt einen wahrscheinlich gar nichts mehr auf. Also wenn ich gerade schwer überlege, gibt's glaube ich echt, wann war denn der letzte große Aufreger? Ich weiß nicht genau, vielleicht wenn jetzt D&D immer wieder Sachen neu auflegt, ist das eben nicht unbedingt ein Aufreger, aber dass dann ungefähr die alte Fanbase dann irgendwie hier und da bei der einen an oder anderen, gerade Facebook-Gruppe ist das so, dass das dann immer schlecht angenommen und versucht runtergemacht wird, weil da irgendwie der Nostalgiefaktor so um ein halbes Mikrogramm verfehlt wurde und irgendjemand dann natürlich schreit, das macht mir meine ganze Kindheit oder Jugend oder was auch immer kaputt. Also da ist eigentlich vielleicht mehr der Aufreger sind, glaube ich, mittlerweile für mich persönlich mehr die Leute, die sich zu viel aufregen.
Die guten alten Editionskriege.
Ja, genau. Wobei Editionskriege gibt's ja irgendwie gar nicht mehr so richtig oder irgendwie so in Foren, wenn da die alten Hasen und Häsinnen irgendwie schwer ablästern, weil da irgendwas Neues gemacht wurde und weiß nicht, Graf Strath jetzt kürzere Zähne hat oder was weiß ich.
Das liegt ja daran, dass wir so alt sind, dass Foren einfach nicht mehr existieren.
Ja. Oh, da können wir euch gleich ein bisschen was drüber erzählen, dass wir tatsächlich ein lebendiges Forum zur Verfügung haben, sozusagen mit unserem Kosmos.
Spannend.
Ach so, ja, ansonsten genau. Hallo, ich bin Fabian. Ich bin hier heute hier, um über Star Slayers zu reden. Ich glaube, ich sage auch noch mal ganz kurz, was ich sonst noch so mache. Vielleicht kennen mich ein paar Leute aus dem Kopfkinocast, wo ich mit David Grasshoff, einem guten Kumpel von mir, über Rollenspiele rede. Und hin und wieder haben wir Gäste bzw. Gästinnen. Dann habe ich ein Buch geschrieben, Kleine Geschichte der Videogames. Ich habe vor kurzem noch mal so einen Blog angefangen, wo ich ein Setting einfach für Fantasy beschreibe, weil ich da Bock drauf hatte. Das ist pestundschwefel.de. Und ansonsten, ja, ich habe tatsächlich schon bei dem einen oder anderen Rollenspiel mal ein bisschen mitgeschrieben. Beim Schwarzen Auge war das die Grüne Hölle-Kampagne in Uturia, was auch sehr cool war, weil als es als Space Gothic neu aufgelegt wurde, da habe ich da auch bei einem Setting-Band ein bisschen mitgeschrieben. Und dann hatte ich noch mitgeschrieben, als André Wieslers letztes großes Projekt, im Grunde ja auch nach seinem Tod, veröffentlicht wurde, das Protektor-Rollenspiel, dieser lustige Monsterjäger-Rollenspiel, da habe ich auch noch ein bisschen mitgemacht.
Jetzt weiß ich, woher ich dich kenne. Aus dem Kopfkino-Cast. Ich habe die ganze Zeit überlegt, wo ich deinen Namen erkenne.
Ja, schön, dass diese Frage beantwortet werden konnte.
Ja, hervorragend. Also, wem kam mir deine Stimme auch so bekannt vor? Aber gut, dann gehen wir mal weiter an unseren zweiten Gast, Christian.
Hi. Ja, Christian kenne ich, ist mein Name. Ich bin der Typ, der hinter Dungeon Slayers steckt. Und auch hinter Star Slayers mit Fabian zusammen. Mhm. Im Moment arbeite ich noch an einem anderen System, an Dark, was ich jetzt so als nächstes veröffentlichen will. Da sind rund schon Jahrzehnte reingeflossen. Ja, und jetzt, wo sich Star Slayers langsam dem Release nähert, komme ich nochmal dazu, setze mich dazu und erzähle ein bisschen so, wie mein Hintergrund zu diesem Spiel ist.
Und was hat dich hobbytechnisch maximal aufgeregt?
Ja, maximal aufgeregt eigentlich gar nichts groß. Also da ist man auch, man hat ja schon so viel mitgemacht irgendwie. Da schreckt einen ja gar nichts. Ja, persönlich hat mich ein bisschen aufgeregt, dass mein neuer 3D-Drucker nach einem Monat eine Komponente hat, die kaputt gegangen ist. Ist zwar kein Drama, kriegt man ersetzt, kann man auch alles wieder leicht selber einbauen und das Ding reparieren. Aber so eine Kleinigkeiten nerven mich halt, weil man hat dann immer mit dem Resin ein bisschen zu tun. Man kann nicht drucken. Man hat bestimmte Sachen, die man aber unbedingt drucken will. Und ansonsten aber regt mich da auch gar nichts mehr auf. Ich bin eigentlich auch so ein bisschen froh, dass dieses ganze Editionskriege-Zeug nicht mehr so praktiziert wird in den Foren, weil es sie halt kaum noch gibt. Und aber auch so ist man in den Foren, finde ich ja, ich finde, man hat einen gemäßigteren Umgang gefunden im Laufe der Jahre. Da ging es so vor, weiß ich nicht, 10, 15 Jahren noch wesentlich härter, aggressiver, ja, und beschissener ab einfach.
Dann haben wir noch eine zweite Aspenacing-Frage bekommen. Die kann man tatsächlich, zumindest in meinem Fall, mit einem Wort beantworten. Und zwar war die Frage, wir betreiben hier Hobbys, bei denen manche Außenstehende überhaupt nichts mit anfangen können. Gibt's denn in unserem Freundeskreis oder sogar in unseren Rollenspielgruppen auch irgendwelche Hobbys, wo wir überhaupt nichts mit anfangen können? Und ich kann es mit einem Wort beantworten, Puzzeln. Also ich verstehe einfach nicht, wie man Puzzeln toll finden kann.
Also Puzzeln ist jetzt auch nicht mein Favorite Pastime. Meine Schwägerin macht das auch mit Freude, aber da könnte ich jetzt auch nichts mit anfangen. Aber ansonsten habe ich im Bekanntenkreis eigentlich nichts, wo ich sage, ja, muss jetzt gar nicht sein. Ah, Tauchen vielleicht. Tauchen ist jetzt nicht so meins.
Ja, schwer zu sagen. Ich sag mal, lass den Leuten ihren Spaß, was sie halt machen wollen, aber wo ich überhaupt gar nicht mehr vorstellen könnte, mal mitzugehen. Oh, puh. Nee, habe ich jetzt gar nichts so konkret.
Ja, ist bei mir eigentlich auch ähnlich, wobei ich auch sagen muss, der Reiz von Puzzeln, der erschließt sich mir auch nicht. Das ist auch so ein Ding, wo man irgendwie, ich glaube, ich habe irgendwie vor langer Zeit mal so ein tausendteiliges Puzzle geschenkt bekommen. Da dachte ich auch so, naja, muss jetzt nicht sein. Aber ich war dann zu höflich zu sagen, nein, behaltet es.
Es wird ja noch eingekleistert und an die Wand gehauen und so. Und wo ich dann immer denke, na, das ist ein Bild ohne die ganzen Unterteilungen durch die ganzen einzelnen Kacheln, würde vielleicht viel besser aussehen, aber okay.
Viel schlimmer. Die bauen das fertig und schmeißen es dann wieder in die Packung zurück.
Ah, auch geil.
Ja.
Das verkaufen die doch weiter.
Ja, einmal fertig gemacht. Jetzt sieht es hübsch aus. Fertig. Kam wieder zurück.
Der Shitstorm der Puzzle-Community ist uns sicher in dieser fünften Staffel.
Oh
Neue Feinde unlocked,
oh.
sozusagen. Und es geht flott voran. Wir kommen zur Medienschau. Patrick. Du bist ja jetzt der Neue hier, deswegen darfst du mal anfangen. Was hast du uns denn Schönes mitgebracht?
Ich habe mir die letzte und aktuellste Staffel von einer meiner Lieblingssendungen von vor 20 Jahren angeguckt und das ist Futurama, die 11. Staffel. Die ist jetzt vor, ich glaube, anderthalb oder 2 Jahren, 2022 irgendwann rausgekommen. Und hat dann nach 9 Jahren aufgegriffen, wo die 10. Staffel genau geendet hat. Und hat nochmal 10 Folgen rausgehauen. Und ich muss sagen, Futurama hat nichts von dem verloren, was es schon immer toll gemacht hat. Von dem Humor bis hin zu den ganzen ja, Anspielungen und alles, was sie an Sozialkritik dabei haben, gibt's immer noch. Ist alles mit dabei, sei es, dass sie Covid durch die Mangel nehmen oder Wissenschaftshasser oder alles in die Richtung, was man sich vorstellen kann, ist immer noch mit dabei. Das Einzige, was mir tatsächlich sofort aufgefallen ist, dass die SprecherInnen alt geworden sind. Und das hört man. Also man hört bei Fry hört man das zum Beispiel, dass Billy West 10 Jahre älter ist. Das ist einfach so. Der spricht ja auch den Professor Farnsworth und da hört man es nicht. Aber das liegt halt daran, dass er halt einen alten Mann spricht. Das ist halt. Bei Amy Wong hört man es auch und wo man es überhaupt nicht mitkriegt, ist bei Bender. John DiMaggio klingt wie immer. Hat sich nicht verändert und da gab es ja auch noch so ein, das war ja kurz vor dem SAG-AFTRA-Streik, da gab es noch massive Probleme, die hätten ihn ja fast nicht gekriegt erst und dann wäre die Staffel wahrscheinlich nicht gewesen oder sie hätten sie doch gemacht und dann wäre der Shitstorm programmiert gewesen, wenn das ohne die Stimme von Bender gewesen wäre. Alles ganz krude, aber naja, es gab nach 10 Jahren noch mal 10 neue Folgen. Die sind durch die Bank weg wunderbar zu gucken. Ich kann die 11. Staffel von Futurama nur empfehlen.
Sehr schön. Ich habe wieder mal gelesen, und es kommt ja äußerst selten vor, dass ich mal ein Buch in die Hand nehme. Und das war sogar was so ein bisschen zum Thema Dungeon Crawling passt, zum Thema Dungeon Slayers, was ja nachher auch zumindest, ich denke, tangieren wird das Hauptthema. Und zwar habe ich den neuen Roman von Jörg Benne gelesen. Und der war ja in den Anfangsjahren dafür bekannt, dass er so in Anführungszeichen Rollenspielromane geschrieben hat. Also es hat sich gelesen, als hättest du eine Rollenspielrunde und er hat einfach mitgeschrieben, was die so alles machen. Und der beste Roman aus dieser Rollenspiel-Romanphase war damals der Horror-Dungeon-Crawler Dämonengrab. Da haben wir das Hörbuch ja in der Episode 36 besprochen. So, damit haben wir jetzt den Dungeon-Crawler tangiert, denn er hat mal was anderes gemacht. Und zwar, er hat vor ein paar Jahren angefangen, sich wegzubewegen von diesen heldenhaften, in Anführungszeichen, klassischen Fantasy-Abenteuern, also geh irgendwo hin und mach die Bedrohung kaputt. Er ist hingegangen zu politischen Verschwörungsplots, aber immer noch in seiner Fantasy-Welt. Also quasi wie Game of Thrones, nur halt mit einem viel besseren Ende. Jedenfalls war Königsfeuer, so hieß der Roman, ein richtig gutes Buch. Und Da hat mich umso mehr gefreut, als er mir angeboten hat, dass ich schon vor Release seine neueste Fantasy-Dilogie lesen durfte. Und passenderweise trägt der erste Band den Titel Die Verschwörung, also verspricht Jörg genau das, was er in seinem letzten Roman schon ziemlich gut hinbekommen hat. Der Handlungsort ist eine Minenstadt, welche von den Resten ihres Reichtums zehrt. Früher war die mal im Besitz von den Blauaugen, die sowas wie wilde Stämme darstellen, aber dann kamen die in Anführungszeichen normalen Mittelaltermenschen und haben die denen einfach weggenommen. Und jetzt leben die Blauaugen in den Slums rund um die Oberstadt und wenn mal irgendwas nicht passt, dann sind natürlich immer die schuld. Also hier musste ich schon sehr deutlich an das Schicksal der Jüdinnen und Juden im Mittelalter denken. Das einzige Blauauge, das ganz geringfügig mehr Privilegien hat als seine blauäugigen Mitmenschen, ist der jugendliche Arnik. Denn er verfügt über die Fähigkeit, mit seinen Gedanken die Bedürfnisse von Drachen zu erspüren, weswegen er ein Stallbursche ist für die Drachenritter, die halbwegs neutral in diesem Fantasy-Kaiserreich agieren, wie so eine Art Judge Dredd und dafür Ordnung sorgen, also Richter und Henker in einer Person. Daneben gibt's noch die Zauberschülerin Diani, die schnellstmöglich ihre Prüfungen bestehen will, damit sie mit ihrer Freundin in eine liberalere Stadt ziehen kann, sowie den Gardisten Gosek. Und eben jener Gardist bringt die Handlung ins Rollen, als er zu einem Überfall gerufen wird, bei dem ein Blauaugen-Hausmädchen angeblich ihren Hausherrn angegriffen hat, weshalb er sie aus Notwehr niederstach. Aber so richtig passen die ganzen Spuren am Tatort nicht zu den Aussagen des vermeintlichen Opfers, aber es interessiert einfach niemanden, weil das Gerücht einer Blauaugenverschwörung die Runde macht und deshalb Pogrome und Polizeigewalt immer weiter eskalieren. Tja, und in diesem Chaos versuchen Arnik, Diani und Gosek irgendwie zurechtzukommen, aber auch sie sind am Ende nur ein Spielball in einer stadtweiten oder vielleicht sogar reichsweiten Verschwörung. Nun muss ich hier einen kleinen Einschub machen. Ich versuche als Rezensent ja immer neutral zu sein, aber mir ist natürlich bewusst, dass ich kein Roboter bin und deshalb natürlich immer von eventuellen Sympathien geleitet. Und Jörg beispielsweise ist jemand, mit dem Podcast sehr verbunden ist, denn wenn ich es ab und zu mal schaffe, die Folge nicht auf die allerletzte Minute fertig zu schneiden, dann hört er immer mal Probe auf eventuelle Schnittfehler. Also kann ich hier nicht ganz unvoreingenommen sein, weshalb ich am Ende auch keine Bewertung abgeben werde, aber meine Gedanken möchte ich natürlich trotzdem teilen. Nun ist es ja kein Geheimnis, dass ich nicht so gerne lese. Also es hat schon seinen Grund, warum ich zumeist Comics rezensiere, wo es halt viel mehr Bilder als Text gibt, oder wenn es um Literatur geht, eben Hörbücher. Wenn ich also nun sage, dass ich meine Vorab-PDF an zwei Nachmittagen quasi weggesuchtet habe und wirklich sehr angetan war, dann könnt ihr davon ausgehen, dass es ein guter Roman ist. Die drei ProtagonistInnen sind allesamt interessant, die Fantasy-Welt ist lebendig, die titelgebende Verschwörung ist interessant, wenn man auch ein bisschen schnell merkt, worum es eigentlich geht, und der Cliffhanger ist so fies, dass man gleich den zweiten Band weiterlesen will. Also ihr merkt, ich bin sehr angetan und vielleicht ist das E-Book bereits draußen, wenn diese Folge online geht, wie immer guckt in die Shownotes. Und falls nicht, dann packt's auf eure Wunschliste. Das ist halt wirklich ein echt gutes Buch. Jo. Und dann lasse ich doch einfach mal einen unserer Gäste zu Wort kommen, damit die auch mal was vorstellen können.
Ich komme immer gar nicht so viel zum Gucken, aber ich habe es jetzt endlich mal geschafft, nachdem ich schon immer wieder von Leuten genervt wurde, mir mal auf Prime Invincible anzugucken. Das ist eigentlich erstmal so nur eine Superhelden-Zeichentrickserie und die hat mich aber ziemlich geflasht eigentlich. Ich wusste schon im Vorfeld, weil ich mal so ein, zwei Clips auf YouTube gesehen habe, dass sie äußerst brutal ist. Ich dachte schon mal, das ist ja schon mal ein guter Punkt. Hab die angefangen zu gucken und es ist so erstmal so, ja, diese typische Superheldengeschichte, junger Typ merkt langsam, wie die Kräfte in ihm wachsen und es gibt halt auch eine Welt, wo schon Superhelden gang und gäbe sind, die kennt jeder, die fliegen da rum und dümpelt erstmal nur in der ersten Folge so vor sich hin und da kommt am Ende dann aber auf einmal so kurz vor Ende geht die Brutalität los und da kommt auf einmal dann so ein Twist rein und das setzt sich dann eigentlich nur in dieser Serie so fort und die hat meiner Meinung nach wirklich, also wo es halt nur in Anführungszeichen eine Zeichentrickserie ist, die hat wirklich tiefe, vielschichtige Charaktere, die einen immer wieder überraschen, wenn auch aus anfangs vermeintlichen, nicht wichtigen Nebenfiguren auf einmal ganz tiefe Persönlichkeiten werden, die alle ihre eigenen Ziele und Plots verfolgen. Dann gibt's auch sowas immer so Monster of the Week oder so. Da sind auch gerade in der ersten Staffel da sind immer lustige Gegner dabei und auch ganz clevere, lustige Ideen vom Szenario her. Und ja, ich bin da echt total von angetan. Es ist noch äußerst brutal, noch dazu eigentlich ein simpler Zeichenstil, aber trotzdem schaffen die das, eine Menge Mimik in die Gesichter zu bringen. Und ich bin da echt angetan und habe so, ich glaube, manchen superhelden Kinofilm, den ich in letzter Zeit gesehen hatte mal, also der hatte nicht so tiefe Charaktere. Ist echt eine sehr coole Serie, kann ich nur empfehlen und ja, geht auch richtig da ab, auf jeden Fall.
Sehr spannend und ich muss sagen, ich stimme dir vollkommen zu, die ist fantastisch, die Serie. Patrick, was ist denn deine zweite Medienschau?
Ja, und zwar habe ich noch ein neues Tabletop mir angeguckt, das Regelwerk dazu, und zwar Karnevale. Das ist ein sehr kleines Indie-Tabletop, ein Skirmisher, wo man mit einer Handvoll Miniaturen ja, auf dem Brett rumläuft und bestimmte Missionen, Missionsziele erfüllt. Und das ist ganz spannend, weil es ein bisschen in unseren RPG-Bereich mit über schneidet, weil das Spiel ist ein narratives Tabletop. Und das heißt, wenn man bestimmte Sachen besonders toll beschreibt, wie bestimmte Figürchen irgendwas ganz toll machen, dann kann der Gegner einem eine spezielle Münze geben und diese Münze gibt einem dann einen mechanischen Bonus bei dieser Aktion. Und das finde ich eigentlich ganz, ganz charmant und im Prinzip kann man damit eine ganze Menge machen, weil das Spiel lebt davon, dass man durch die Beschreibung alles machen kann und man mit den Regeln das dann in der Regel auch abgebildet kriegt. Ja, mit den Regeln in der Regel, genau. Aber worum geht's? Karnevale spielt in einem alternativen Venedig und der Mythos ist mit dabei. Es gibt eine Handvoll verrückte Doktoren als Fraktion. Es gibt eine Gilde, die aus der, also die Diebesgilde, die aus diversen Unterfraktionen besteht. Und es gibt menschenfressende Aristokraten und alle boxen sich im Venedig und um, tja, die Herrschaft, um was auch immer. Gibt es verschiedene, wie gesagt, Missionen. Es gibt in den Regelwerken, gibt es alleine, ich glaube, 4 oder 6 Missionen im Grundregelwerk. Und dann gibt es noch extra Missionsbücher, die dafür nur da sind, um nochmal, keine Ahnung, 20 Missionen dazu zu ballern. Es gibt auf der Homepage gibt es noch Missionen zusätzlich. Und ja, das ist ein spannendes, kleines Regelsystem, was auf einem W10er, auf einer W10er-Basis basiert und wo man 7 bis 10 in der Regel als Erfolge wertet. Mit ein paar Einschränkungen kann man diese Mindestwurf runtersetzen und im Prinzip handelt man damit alles ab. Und ja, wie mir das angepriesen wurde, war ein, ist egal, was du machen willst, das funktioniert. Stell dir einfach vor, du spielst Assassin's Creed als Tabletop. Und ich muss sagen, das hat ziemlich genau so auch funktioniert. Also mit von Dächern springen und Leute ins Wasser schubsen und dann da ertränken und alles Mögliche mit Gondeln rumfahren. Ist ein schönes kleines System, was immer noch supported wird. Der einzige Nachteil, den ich bei dem Regelwerk hatte, ist nicht ganz frei von Fehlern. Also es gibt, dadurch, dass es ein Indie-Publisher ist, sind die alten Regelsysteme mit den neuen vermischt und es sind viele verschiedene Versionen im Umlauf, auch als PDFs. Und da ist es manchmal ein bisschen schwierig, die aktuelle Version zu finden. Aber auch da, wenn man sich einig ist mit seinem Gegenüber, dann kann man auch da einen Weg finden. Wie gesagt, das ist eh narrativ, deswegen wedelt man eh gern eher mal Hand, als dass es dann in Regeldiskussionen ausartet. Was eigentlich nicht mein Fall ist, weil bei Tabletops bin ich eigentlich sehr regelfixiert, aber da hat's überraschenderweise funktioniert. Also kann man empfehlen, Karnevale, falls irgendjemand Minischubser ist. Gibt,
eine Frage. Ja. Bringt, ist es nicht von TT Combat jetzt raus?
Ja, genau. Die haben das aufgekauft und genau und haben das dann, vertreiben das jetzt gerade. Die haben auch Venedig Gebäude dafür rausgebracht.
Ja, die haben ein schönes MDF-Gelände auf jeden
Fall. Ja, genau, genau.
Und MDF ist ja echt preiswert, stabil und ja, wenn du nicht mit dem Pinsel rangehst, kannst du es auch super bemalen eigentlich.
Einer aus unserer Truppe da, aus dem Tabletop-Treff Hannover, schönen Gruß, der hat sich auch gerade was gekauft und da spielen wir dann irgendwann demnächst auf tollem MDF-Gelände, das stimmt.
Dann habe ich noch eine letzte kurze Medienschau, die allerdings einen schönen Bogen zum Thema der Folge und tatsächlich auch zu dir, Patrick, schließt. Denn ich rede jetzt über Science Fiction. Und wir erinnern uns, das letzte Mal, als du, Patrick, hier im Trash Talk warst, damals noch als Gast, noch nicht als Co-Moderator, habe ich mich ja komplett blamiert, weil ich über Lichtschwerter in Star Trek gesprochen habe. Und tatsächlich haben mich da einige HörerInnen drauf angesprochen. Das scheint also ein größerer Affront gewesen zu sein, als ich eigentlich gedacht habe. Aber jetzt bin ich wieder voll drin in der Thematik, denn ich habe ja nicht nur Star Trek Discovery in der VR-Arena gespielt, nachzuhören in der Spin-off-Folge 60 über Welten basteln, sondern auch einen Star Trek-Comic gelesen, und zwar den zur besten aktuellen Star Trek-Serie. Und weil hier ja ganz viele Science-Fiction-Experten in der Runde sind, natürlich die Frage, und wir wollen es auch ein bisschen interaktiv gestalten, was ist denn die aktuell beste Star Trek-Serie und warum?
Lower Decks. Warum? Weil es einfach großartig, also dass sich Star Trek sowas traut, muss ich sagen, Lower Decks ist für mich derzeit die beste Star Trek-Serie, die läuft.
Ich bin da völlig raus bei Star Trek, schon lange irgendwie. Ich war auch nie richtig so ein Trekkie. Ich habe damals Deep Space Nine wirklich gesuchtet. Damals, als es noch im Fernsehen lief und so. Und das fand ich richtig super, weil auch so, du hattest halt nicht so ein mobiles Setting, sondern du hattest so eine feste Raumstation und da gab es die festen Charaktere auch. Nicht nur jetzt irgendwie nur Starfleet, sondern auch, weiß ich nicht, diesen Händler, Barbesitzer, Hela, Quark und oder auch den Sicherheitschef, diesen ganzen Metaplot, den es da noch gab, fand ich alles super toll. Aber seitdem, ich bin da nie wieder richtig rangekommen irgendwie.
Ja, ich bin da auch, glaube ich, so nach Deep Space Nine auch nicht mehr so besonders gut dabei geblieben. Voyager und Enterprise waren es dann eher nicht. Und zu den aktuellen Serien, ich glaube, da finde ich tatsächlich Strange New Worlds am besten. Also Lower Decks finde ich irgendwie ist mir zu flapsig mit der ganzen Star Trek-Sache. Es ist zu sehr irgendwie dann doch so Comedy. Also ist vielleicht auch nicht schlecht, aber ich glaube, gerade in den ersten Folgen ist, wie heißt der nochmal, Mariner, wirklich ein unausstehlicher Charakter und die anderen sind, beziehungsweise sie ist so ein unausstehlicher, ich sag jetzt mal Arschloch-Protagonist und die anderen sind einfach nervige Jammerlappen und deswegen glaube ich, ich habe gehört, dass sich das später bessert, deswegen, das ist jetzt nur so alles Halbwissen, deswegen bin ich einfach kein Riesenfan von Lower Decks. Und Strange New Worlds ist eigentlich sehr unterhaltsam, hat coole Charaktere, sieht auch fantastisch aus. Hat für mich eigentlich sogar zwei Grundprobleme. Zum einen dieses, man erzählt jetzt die Kirk-Ära zum dritten, beziehungsweise eigentlich fast zum vierten Mal, wenn man Discovery mitnimmt, neu. Also man hängt irgendwie immer wieder in dieser Star Trek-Vergangenheit. Inszeniert es komplett neu seit den 60er Jahren. Und das finde ich ist ein bisschen ermüdend, weil mach doch mal einfach mal weiter. Ich meine, okay, Picard hat auch weitergemacht. Da habe ich auch, glaube ich, die erste Staffel geguckt, dachte mir, na ja, dann habe ich aber mich tatsächlich nicht mehr aufgerafft, die zweite und die dritte zu gucken. Und das zweite ist, glaube ich, die Diskriminierung der Gorn in Strange New Worlds, die als durch und durch bösartige Reptilioide dargestellt werden, finde ich nicht cool, weil die Gorn sind, vielleicht sind sie mehr als die Gummimasken aus der allerersten Staffel, aber irgendwie, dass die jetzt einfach so eine Mischung aus den Aliens, aus Aliens sind und, keine Ahnung, Echsenmenschen, ist irgendwie ein bisschen lame.
Stimme ich dir zu.
Ich bin mit meiner Meinung direkt beim Patrick. Also ihr merkt, wir viben total. Lower Decks ist für mich auch die beste aktuelle Star Trek-Serie. Und jetzt gibt es einen Comic dazu. Und der heißt auch Lower Decks. Es gibt da zwei Handlungsstränge. Nämlich einerseits geht es um die Hauptfiguren, um Ensign Bäumler, welche auf dem Holodeck aus Versehen künstliches Leben erschaffen. Und andererseits geht es um die Nebenfiguren, um Captain Freeman, die einen Zweitkontakt vermasselt, indem sie die oberste Direktive bricht. Und so abwegig das klingt, am Ende verschmelzen die beiden Handlungsstränge ineinander, um die zwischendrin auch mal drastisch eskalierenden Konflikte zu einem friedlichen, diplomatischen Ende zu bringen, so wie man es halt von Star Trek kennt. Nun bin ich nicht der ultimative Trekkie. Für mich persönlich ist Star Trek nicht mal in den Top 3 der besten Science-Fiction-Serien, wenn ich recht überlege, nicht mal in den besten Top 5. Aber mit diesem Comic hatte ich wirklich viel Spaß. Dabei hat dieser Sammelband eine Dreiaktstruktur, was ja auch logisch ist, da er aus drei einzelnen Heften besteht. Und gerade der Auftaktband ist wirklich witzig und man kann gar nicht aufhören zu lachen. Im zweiten Akt, typischer Mittelteil, flacht es dann ein bisschen ab, weil man glaubt, dass man weiß, wie der Hase läuft. Nur damit im dritten, finalen Akt dann nochmal komplett alles umgedreht wird, weil man dieses diplomatische Ende hat nicht kommen sehen. Dazu liegen die Zeichnungen sehr nah an der Animationsserie dran, sodass Fans von eben dieser, wie du, Patrick, bedenkenlos zuschlagen können. Alle anderen sollten vielleicht erst ein paar Folgen der Serie schauen, ob dieser Humor was für sie ist, denn 18 Euro für 96 Seiten Softcover sind ja doch schon eine größere Investition. Immerhin kann man sich davon drei Döner kaufen. Also erst mal gucken, ob sie es lohnt. Aber die es mögen, also hier bei uns sind es noch drei, die es mögen, werden damit sehr viel Spaß haben.
Also hier kostet der Döner mittlerweile zwischen 7 und 8 Euro. Ganz easy. Aber der Comicband ist gut. Ja, aber der Comicband ist super. Den habe ich hier nämlich auch liegen. Kann ich nur empfehlen.
Dann haben wir als letztes, quasi der krönende Abschluss der Medienschau, noch einen Gast, der auch noch mal was erzählen möchte.
Genau, da geht es tatsächlich auch nochmal weit zurück und auch in eine Comic-Reihe, die ich gerne empfehle, immer wieder. Das ist nämlich Valerian und Veronique, die im französischsprachigen Original anders heißen, nämlich Veronique et Lorelin. Also die zweite Protagonistin hat einen ganz anderen Namen in der Übersetzung. Und zwar ist das so ein französischer Science-Fiction-Comic. Die beiden sind nämlich AgentInnen der Raumzeit, wie heißt sie nochmal? Auf jeden Fall so eine Art Raumzeitbehörde, reisen durch Zeit und Raum, erleben Abenteuer und ja, das ist sehr unterhaltsam. Das ist auch immer wirklich sehr kreativ, wenn es dann ganze Raumstationen gibt, auf denen Hunderte oder Tausende von unterschiedlichen Lebensformen zusammen leben und miteinander auskommen. Oder wenn es ein Band ist, eine Art Superheldenparodie, wo Valerian mehr oder weniger allein antritt gegen drei Figuren, die unterschiedliche Ideologien im Weltall verkörpern, die allerdings mehr oder weniger Superhelden sind. Also das hat sehr viel Potenzial. Gegen Ende gibt's dann irgendwie auch noch mal mehrfache Bände, in denen Raum und Zeit durcheinander geraten. Ist auf jeden Fall wirklich sehr, sehr toll. Fängt, glaube ich, die erste Band müsste Ende der 60er erschienen sein. Die letzten, glaube ich, so Ende der 90er. Zieht sich also sehr lang hin und hat auch durchaus Qualitätsunterschiede. Gerade am Anfang sind die Zeichnungen noch nicht so on top. Gegen Ende werden die dann auch wieder ein bisschen anders. Mittendrin, so von Band 4 bis 12 oder 13, ist es eigentlich wirklich richtig gut. Hat spannende Geschichten, spannende Ideen. Ja, sieht toll aus. Und ich glaube, ein Teil von dem Erfolg merkt man auch, weil sich zum Beispiel George Lucas bei der Erstellung von Star Wars auch deutlich bedient hat bei der Optik Oder dass zum Beispiel Luc Besson später beim fünften Element hat er sich auch dran bedient. Da eigentlich, glaube ich, mit der Einverständnis der beiden vom Autor und dem Zeichner. Genau, und vor ein paar Jahren ist ja auch erst, hat Luc Besson das dann ja auch offiziell verfilmt mit dem Film, der, glaube ich, einfach Valerian oder Valerian heißt. Der eigentlich relativ gut ist, nur muss ich eigentlich sagen, dass da die beiden Hauptfiguren nicht so super gut besetzt sind, also aus meiner Sicht.
Jo, das kann ich, glaube ich, auch nur zustimmen. Den Film habe ich gesehen, ich fand ihn auch gut. Schade, dass der gefloppt ist tatsächlich. Ich hätte gerne mehr von diesem Universum gesehen.
Ja, also wenn man sich die Comic-Reihe, die gibt's, glaube ich, bei Carlsen auch in mehreren Sammelbänden, immer, glaube ich, 2 oder 3 in einem Band. Das lohnt sich schon. Andererseits kann man, glaube ich, auch antiquarisch, glaube ich, muss man fast nur mal bei eBay gucken, ob man dann irgendwie so einen alten Band oder ein paar für einen günstigen Preis kriegt, wenn man einfach mal reinschauen möchte.
Dann habe ich die Überleitung des Todes geschafft. Kommen wir zu Sachen, die nicht gefloppt sind und fangen vielleicht bei der Grundlage des Hauptthemas an. Denn was nicht gefloppt ist, sondern ganz toll und auch gespielt wird in meinem Umkreis, ist Dungeon Slayers, die Grundlage von Star Slayers. Was ist denn Dungeon Slayers?
Na, da sagt Mr. Dungeon Slayer persönlich ein paar Takte.
Dungeon Slayers ist ein sehr, ein eigentlich sehr simples Rollenspielsystem mit meiner Meinung nach einer ganz eleganten Kampfmechanik, was für ein sehr schnelles, dynamisches Spiel auch sorgt. Also man schafft auch mal mehrere Kämpfe am Abend, wenn es dann sein muss. Und es ist sehr flexibel und robust von seiner Engine. Also das kann sehr stark modifiziert und den eigenen Vorlieben angepasst werden. Es gibt durch die Community auch inzwischen massig viele, Mods im Grunde von Dungeon Slayers. Also wir haben eine Wildwest-Variante, Zombie-Variante, es gibt alles Mögliche eigentlich inzwischen. Und es ist so ein bisschen so, ich sehe es immer so ein bisschen wie so alten VW-Käfer, läuft und läuft und läuft und läuft. Klein und schlicht, aber funktioniert, ist robust, kann gut verändert werden, sorgt für ein schnelles Spiel. Die Regeln oder Regeldiskussionen wandern eigentlich ziemlich in den Hintergrund und ist auch eigentlich damals entstanden, weil ich selber halt einfach keinen Bock mehr hatte, irgendwie, weiß ich nicht, irgendwie eine Dreiviertelstunde irgendeinen Magier, einen hochstufigen, vorzubereiten und dann wird der in 2 Runden runtergekloppt und das war's dann mit dem ganzen Mist. Und ich hatte auch damals, zu der Zeit, wo ich es entwickelt habe, einfach nicht mehr so viel Zeit. Und ich bin jemand, ich spiele seit Jahrzehnten mindestens einmal die Woche und da hat man dann nicht immer so viel Zeit, sich so ewig lange Regelkonstrukte zusammenzubasteln, damit dann irgendeine kleine Sache am Tisch läuft. Und so ist damals Dungeon Slayers entstanden. Fing als freies Spiel im Netz an und auf einmal kam da ein Feedback. Also es hat mich damals total überrascht. Ich hatte ein Forum gemacht für meine Gruppe und dachte, naja, wenn sich das noch jemand runterlädt und eine Frage hat, ist ja sowas immer ganz cool. Und das Ding ist dann damals ziemlich explodiert auf jeden Fall. Ja, und irgendwann kam es dann noch als Print raus. Das ist es im Groben und Ganzen. Ich rede viel zu lang.
Nein, absolut nicht. Das ist völlig in Ordnung so. Wir wollen ja auch wissen, worum es geht. Dungeon Slayer ist in Richtung OSR. Richtig? Habe ich das richtig im Kopf?
Nee, überhaupt nicht. Das überhaupt nicht. Denkt okay. Man oft. Es basiert überhaupt nicht auf OSR. Aber das hat ja auch diesen Untertitel, ein altmodisches Rollenspiel. Das war auch damals von mir so ein bisschen so, habe ich ein bisschen gespielt mit dem Titel, weil ich wollte eigentlich so auch ein bisschen dieses alte Feeling, was ich von früher selber noch, wo ich als Teenager das erste Mal in irgendeinem Regelwerk geblättert habe und mit was für einer Faszination man dort die Abenteuer, die es damals gab, gelesen hat und was dann auch am Spieltisch passiert ist, das wollte ich alles so ein bisschen für mich und meine Gruppe selber so ein bisschen mit simplen Regeln wiederbeleben und zeitgleich damals fing es auch mit dieser OSR-Welle an, wo Dungeon Slayers auch rauskam. Da bin ich einfach nicht mit aufgesprungen. Also meine Regale hier, die sind überwiegend mit OSR gefüllt. Also ich bin auch immer noch völlig dran, auch am alten D&D und komme auch aus dieser Ecke. Aber Dungeon Slayer selber ist nicht OSR, hat eine eigene Regel-Engine und schafft es aber tatsächlich ganz gut, so ein gewisses Gefühl, so ein nostalgisches Gefühl rüberzubringen. Einfach ja durch die Art der Regeln, durch die Art der Monster, der Gegenstände und wie alles ja designt ist im Grunde.
Und jetzt geht es in den Weltraum.
Mhm, genau. Star Slayers hat eigentlich auch schon fast so eine lange Geschichte wie Dungeon Slayers, weil es fing ja super schnell an mit dem Dungeon Slayers Forum, dass es halt Zombie Slayers gab, dass es Gamma Slayers, das ist ja das Endzeit-Setting gab. Und da hatten wir, glaube ich, so ein bisschen in irgendeiner Untergruppe in dem Forum uns überlegt, so ja, lass uns doch irgendwie mal Star Slayers machen. Und das war ganz am Anfang gab es dann so ein paar Freiwillige und ich glaube, da hatten wir die Arbeit, so, wenn ich mich richtig erinnere, die Arbeit so ein bisschen aufgeteilt. Weil ich sehe das eigentlich so, du kannst so ein Fantasy-Regelbuch-Regelsystem wie Dungeon Slayers nehmen und es übersetzen. Du nimmst dann einfach halt die Elfenzwerge raus und die Zauberei und den Kram und ersetzt das halt durch Aliens, durch Roboter, durch Psionik und nimmst es aus dem Breitschwert, kannst du da drin lassen, aber dann kommen halt noch Laserpistolen und Granaten dazu. Dann auch irgendwie ein Raumkampfsystem und so weiter und so fort. Also ich hatte, glaube ich, auch dann irgendwie mit angefangen, die Ausrüstungsliste einmal zu übertragen sozusagen, auch zu ergänzen, so, ja, was braucht man noch, weil man muss ja auch sagen, in einem Science-Fiction-Setting gibt's halt einfach viel, viel mehr Ausrüstung als in so einem mittelalterlichen Fantasy-Setting. Und dann war das so, dass das die Idee so ein bisschen brach lag, dass irgendwie so nicht mehr so viel dran passiert ist. Dann habe ich gesagt, nee, ich glaube, ich mache jetzt einfach mal so alles und habe das dann quasi so das ganze Regelsystem einmal in Sci-Fi übersetzt. Genau, und ab da hatte dann Christian eigentlich wieder übernommen. Da hatte ich, glaube ich, auch mal eine Runde kurz gespielt. Und dann ging es sozusagen an deinem Spieltisch ja eigentlich weiter.
Du warst ja damals in Berlin gewesen, hattest mich besucht, da hat man ja noch auf dem Balkon hier bei mir irgendwie ein bisschen so die Sachen durchgesprochen und ich habe dann angefangen im Grunde Fabians Sachen zu nehmen und die mal mit meiner Gruppe zu spielen und ich bin da, deswegen dauern meine Sachen auch so ewig scheiße lange. Ich bin wirklich, ich sage, ein System, ein gutes System, also gut im Sinne, es funktioniert und es hat nicht irgendwann, dass es ab einer bestimmten Stufe wegbricht oder wegknallt oder irgendwo imbar ist. Das kannst du eigentlich nur hinkriegen, wenn du ein System regelmäßig spielst, also testest, weil nur am Tisch in der Praxis ergeben sich irgendwann die wirklich wichtigen Fragen, wo du auch in der Theorie nie drauf kommst oder es ergeben sich Situationen und Fälle, die hast du vorher einfach nicht bedacht, aber die müssen geklärt werden oder eine Sache, die du auf dem Papier oder im Text ganz flüssig, die ist auf einmal am Tisch völlige Buckelei und funktioniert nicht gut und also für mich ist immer dieses Testen super, super, es macht 99% der Sachen für mich aus und wir haben dann halt Star Slayers gespielt, ich weiß nicht, 3-4 Jahre oder so und haben dabei immer, also ich habe dabei dann auch die Regeln weiterentwickelt und anfangs war es sogar noch so, da war ich so ein bisschen da hatte ich im Gegensatz zu Dungeon Slayers ist sehr offen, das ist so ein, da gibt's auch eine Welt zu Dungeon Slayers, das ist ein sehr generisches Fantasy-Setting, so wie man es kennt, EDO-Fantasy und in den Regeln selbst von Dungeon Slayers wird aber kein Setting konkret groß beschrieben, sondern ist auch so ein bisschen so, hier nimm, spiel damit, wo du willst. Und bei Star Slayers hatte ich das anfangs anders gemacht und hatte da so ein halbes Space Marine Konstrukt irgendwann geschaffen und fand das auch alles cool und die Spieler waren über Funk miteinander verbunden und alles toll und die waren richtige harte Typen, fand das alles ganz geil, das haben wir schön gespielt, Stories, Hintergründe. Und dann hatten wir eine Slayvention. Das ist sozusagen die Dungeon Slayers Fan Convention von der Community. Die gibt's immer noch. Die gibt's jetzt schon über 10 Jahre. Und da hatte ich das vorgestellt. Und das fanden die Leute gar nicht so geil. Das fanden die irgendwie ziemlich scheiße, mein Setting, was ich da hatte. Und da habe ich irgendwie gemerkt, ey, okay, darauf haben die Leute ja gar keinen Bock irgendwie. Und vielleicht verrenne ich mich. Ich bin ja auch immer sehr schnell für eine Sache zu begeistern. Und man muss ja dann immer gucken, ey, ist die Sache wirklich, bleibst du da wirklich lange am Ball, um das durchzuziehen? Und habe ich dann auch gefragt, ey, ist das überhaupt das Richtige, was ich mache? Die Leute hatten viel mehr Bock, sowas wie Firefly mal damit zu spielen oder meinetwegen Star Wars. Guardians of the Galaxy war damals ein großes Ding. Und da habe ich irgendwie gedacht, ey, ich muss das Setting umbauen, mal weg von diesem ganzen Military-Mist auch und so. Braucht man auch gar nicht. Und lass die Leute selber ihr Ding machen. Die können ja so ein Military-Ding machen irgendwie. Aber nicht, dass man es muss, halt wieder frei sein, wie bei Dungeon Slayers. Und dann ging die Entwicklung halt in diese Richtung weiter bei mir am Spieltisch. Und da haben wir ziemlich cool lange gespielt. Wir hatten coole Charaktere, wir haben tolle Situationen gehabt. Der Raumkampf wurde nochmal ausgearbeitet, Dogfights und so. Damit haben wir uns ganz lange beschäftigt. Aber auch mit so ganz blöden Fragen, wie funktioniert denn in dieser Galaxie die Kommunikation? Und wie schnell ist die? Und was bedeutet das? Sind Hinterhalte überhaupt möglich oder wirst du immer vorher gewarnt werden können, weil du irgendwas schon mit Signalen messen kannst oder so. Das sind ja alles wichtige Überlegungen für ein Setting und ja, all so einen ganzen Kram. Und ich habe dann aber ich muss dazu sagen, Science Fiction war nie mein Ding. Ich habe auch selber vorher nie groß Science Fiction geleitet oder gespielt, eigentlich überhaupt nicht groß. Also wenn war höchstens mal so Shadowrun, dass man in die Richtung ein bisschen gegangen ist. Ich habe zwar alle möglichen Regelwerke und kenne die auch, lese die auch, weil einfach ein bisschen auch immer wissen, was geht, aber selber gespielt, Science Fiction war nie so mein Ding, hat mich nie so gereizt. So Zwerge, Bier und Äxte fand ich immer cooler, jahrelang. Und ja, dann war es irgendwie so, dann hatte ich irgendwann auch so einen Koller. Ich hatte irgendwie keinen Bock mehr. Ich dachte, ey, ich spiele hier seit 3-4 Jahren jetzt jede Woche Science Fiction ist toll, macht Spaß, aber irgendwie, ich hatte keinen Bock mehr. Und dann, ja, dann habe ich wieder aufgehört mit Star Slayers. Und dann, wir haben noch, was wir noch gemacht haben, wir haben noch im Grunde all den ganzen Stuff, den ich gemacht hatte und den Fabian auch gemacht hat, den haben wir zusammengeschmissen in einer superschönen Vanilla-Edition, haben wir das genannt. Das ist sozusagen so ein Basic-Paket, da sind schon da sind Talente drin, da ist im Grunde, du kannst damit total lange spielen, wenn du willst. Du hast ein komplettes Regelwerk, hast ein Raumschiff drin, hast Raumkampf, hast ein Abenteuer drin, Charaktererschaffung, Talente, mehrere Klassen. Also das ist, hat es 30 Seiten oder mehr
das PDF? Das ist auf jeden Fall einmal so komplett Charaktererschaffungs drin, Kampf, genug Ausrüstung. Man kann damit auch ja, ne, endlos spielen. Du kommst bis Stufe 20.
Und das gibt's zum Download irgendwo?
Ja, auf starslayers.de. Es gibt auch noch ein Zusatzband Raumkampf und so. Es gibt auch noch ein Setting, was ich beschrieben habe. So eine kleine Mini-Galaxie, ein paar Planeten. Das war im Grunde der Hintergrund, vor dem wir gespielt haben. Da kann man eigentlich sagen, so der war auch so ein bisschen damals fing das an mit Star Wars wieder. Da hatte ich noch Hoffnung. Und das Setting ist so ein bisschen von Star Wars Rebels, das ist so eine Animationsserie angeguckt, die ist meiner Meinung nach ein bisschen verkannt, weil die ist eigentlich ganz cool von den Inhalten, auch wenn es natürlich Kinderhumor und so, aber darum geht's ja gar nicht, man ist da im Lore drin und das ist halt schön Star Wars. Und dieses ganze Setting hatte ich da so ein bisschen, ich habe aber auch so ein paar noch Future der Herrscher von Megana, all so ein Kram ist da so ein bisschen drin halt. Gibt's alles auf jeden Fall zum Runterladen, kann man sofort losspielen, aber das war halt damals noch nicht, dass wir gesagt haben, okay, das ist jetzt so ein Ding wie zum Beispiel Dungeon Slayers, was in der Grundversion 170 Seiten hat. Das sind halt einmal 30 Seiten, dann nochmal Setting, dann noch was. Wir haben jetzt noch vor einem halben Jahr kam nochmal so ein Psi-Band sogar raus irgendwie. Der hat mit der Beta zu tun, da kann Fabian gleich mehr zu sagen. Aber das war damals so ein bisschen mein Abschluss. Also ich habe da schon noch eine Menge gemacht, aber dann war irgendwie, ey, nee, ich habe jetzt aber keinen Bock mehr. Hier ist jetzt was, damit kann man spielen. Hier das und das, aber ich will was anderes machen. Mich selber zieht's da irgendwie. Und wenn ich dann nicht mehr so einen Bock habe und nicht so eine Leidenschaft, und das nicht mehr spielen will, dann ist einfach, nee, dann halt nicht. Und ich bin ja jetzt nicht irgendwie jemand, der sagt, ah, ich muss davon leben, ich muss was rausbringen, unbedingt, da müsste man eine Menge rausbringen, damit man davon leben kann. Und da war einfach mein Punkt so, nee, jetzt ist mal okay, wenn jemand will, bitte mach da weiter, aber ich bin da erstmal raus irgendwie. Und hat aber, glaube ich, selber einen Moment gedauert, bis ich selber gepeilt habe, dass ich diesen Punkt hatte. Ja, und dann war ich weg.
Genau, und dann gab's aber halt immer noch das Fandom, das ja tatsächlich die Leute im Forum waren, in der Slayer-Community sozusagen. Es gab immer mal wieder einzelne Abenteuer, die oder irgendwie Alien-Völker oder andere Beschreibungen, die Leute veröffentlicht haben. Es gab dann auch mal so einen Baukasten für Raumschiffe. Es wurde halt immer noch mal ein bisschen was produziert, wo wir auch gesagt haben, das haben wir bei starslayers.de online stehen oder im Forum ist das im Download oder es gibt ja auch den Dungeon Slayers oder den Slayer Adventskalender, wo auch dann jedes Jahr 24 Inhalte im Dezember nach und nach veröffentlicht werden. Und da ist halt auch immer recht viel Star Slayers Inhalte, da sind immer dabei. Und das heißt also, genau, Star Slayers hat die ganze Zeit weiter gelebt. Also auch auf jeder Slayvention gab es immer mal ein Abenteuer mindestens.
Und dazu will ich kurz was einwerfen, nur weil du meintest auf der Seite, weil die Sachen sind immer ein bisschen schwer zu finden auf der Seite. Also es gibt natürlich auf der Star Slayers Seite eine Download-Rubrik, aber ich mache jetzt nicht jedes Ding, was im Forum irgendwie auftaucht, da würde ich ja gar nicht hinterherkommen. Man muss ja auch die Sachen erstmal sichten, bevor man was fest auf eine Seite stellt. Und es gibt aber aus der Community, es gibt eine Seite, die nennt sich Slayers Pit.
Ja.
Und dort ist wirklich alles zu finden, was es rund um das Thema Slay Engine gibt. Also man kann dort nach Sprache filtern, weil es gibt ja auch spanischen Ableger, es gibt, ich glaube auf Ungarisch, es gibt eine polnische Version, Französisch.
Französisch gibt's glaube ich auch, genau, und Englisch hat er auch irgendwann mal gemacht. Hm?
Da gibt's dann auch immer ein paar Sachen und man kann das alles filtern, man kann sagen, ich will hier nur zu, zeig mir mal alle Abenteuer von Star Slayers oder zeig mir mal alle Völker, die zu Dungeon Slayers sich noch jemand ausgedacht hat. Und die Seite ist wirklich super, weil da findet man die Sachen wirklich, als wenn man sich in unserem Forum auf die Suche begibt. Da braucht man eine Schaufel und viel Zeit.
Ich denke, das kann man super in den Shownotes hinterher nachlesen, oder Philipp?
Klingt schon wie ein Profi-Patrick, fantastisch. Dann kommen wir vielleicht mal zur Grundmechanik. Wenn ich das jetzt spielen möchte, wie funktioniert das Spiel denn regeltechnisch?
Ich würde jetzt einfach mal grob erklären, wie die Slay Engine funktioniert und Christian kann sicherlich ergänzen. Im Grunde hast du immer, Moment mal, wie heißt denn? Es gibt Eigenschaften und Attribute. Und die, warte mal, was waren denn nochmal die Grunddinger? Das waren die Eigenschaften, oder?
Nee, du hast drei Attribute, das ist Körper, Geist und Agilität, also so ein bisschen halt so das Body-Ding, der Geist und halt wie beweglich bist du und sowas. Und darauf aufbauend oder dazu passend gibt's nochmal sechs Eigenschaften. Das ist Stärke, Härte, das ist immer so ein Grüppchen, dann gibt es Geschick, Beweglichkeit, es gibt als letztes noch Verstand und Aura. Und aus einer Kombination von Attribut und Eigenschaft hast du einen Wert, mit dem du deine Probe würfelst. Also zum Beispiel, du hast ein Gift geschluckt, ja, dann würfel mal bitte Körper, weil dein Körper wird halt von diesem Gift angegriffen, plus Härte, um zu sehen, ob du tough genug bist, dass dieses Gift dich jetzt nicht umhaut. Oder du willst, aus dem Fenster springen, dann nimmst du halt Agilität plus, ja, Beweglichkeit. Und das sind jetzt erstmal nur so die offensichtlichsten Kombos, die es da gibt. Für alles gibt's Kombos. Und dadurch kannst du sehr schnell immer bei irgendwelchen Proben sagen, ey, das müsste das und das sein und brauchst nicht unbedingt für jedes Ding eine Fertigkeit. Eine Probe funktioniert im Grunde so, du hast halt diesen Probenwert und du musst mit einem W20 gleich oder kleiner würfeln. Das ist erstmal im Groben die Slay Engine. Im Kampf ist es dann noch was anderes. Im Kampf ist es so, wenn du jemanden treffen willst, du hast einen Angriffswert, der ist zum Beispiel 15, und du nimmst einen W20, es wird nur mit einem W20 gewürfelt. Denn bei einer 1 bis einer 15 hast du ihn getroffen, deine Probe geschafft. Und der Wert, den du erwürfelt hast, ist zugleich auch der Schaden, den du machst. Wenn du also Wert 15 hast und du würfelst nur eine 2, ja, dann hast du ihn getroffen, aber du machst halt nur 2 Schadenspunkte. Wenn du dagegen eine 15 würfelst, ja, das sammelt natürlich viel mehr rein. Dazu kommen noch Talente, die jeder Charakter bekommt, also Spuren lesen oder halt auch irgendwelche magischen Artefakte herstellen und so eine Sachen. Und es gibt halt noch Klassen, die drei Basic-Klassen sind im Grunde so Krieger, den Speer, das ist halt so ein bisschen der Schurke, Waldläufer, wie auch immer du das interpretieren willst. Und es gibt noch den Zauberwirker, den nochmal unterteilt in schwarze, graue und weiße Magie. Gibt's natürlich nicht bei Star Slayers.
Genau, da hatten wir dann ein paar Klassen mehr gemacht. Da haben wir jetzt im Grunde auch zum Beispiel den Frontner, den Tekker, die sind in diesen Grundregeln drin. Und das sind halt ne die Leute, die kämpfen, die Leute, die reparieren können. Dann kam man noch der Pilot dazu, dann der Infiltrator ist dann auch wieder der Speer sozusagen im Science-Fiction-Setting. Dann gibt's auch noch psionisch psi-begabte Charaktere mit dem Psi, mit der Psi-Erweiterung und ansonsten wird es noch so einen Forscher, Forscherin geben. Das ist dann jemand, der also die Gruppe unterstützt und einfach auch viel Wissen über die Welt hat.
Haben wir den Forscher nicht sogar schon in der Vanilla drin?
Nee, der war nicht drin. Den haben wir erst nochmal nach hinten verlagert.
Wie kompatibel sind denn die verschiedenen Versionen miteinander? Also, so wie ich es verstanden habe, baut ja alles auf der Slay Engine auf. Also, kann ich theoretisch in, keine Ahnung, ein Crossover-Parallelwelten-Event auch einen Star Slayers-Charakter zusammen mit einem Dungeon Slayers-Charakter zusammen mit einem Zombie Slayers-Charakter spielen?
Aber natürlich, das ist nämlich 2023 bereits auf der Slay Engine geschehen. Da habe ich nämlich zusammen mit zwei anderen hatten wir die Idee, wir starten drei parallele Runden, die früher oder später ihre Wege kreuzen. Das ist dann aber ein mittelalterliches Dungeon Slayer Gruppe, eine Science Fiction Star Slayers Gruppe und natürlich dann eine aus der Mitte, nämlich aus dem Gamma Slayers Endzeituniversum, die sich am selben Ort nur in unterschiedlichen Zeiten bewegt haben und dann gab es natürlich früher oder später temporale Verwerfungen und diese Chronoslayers-Runde hat dann dazu geführt, dass nach und nach die Leute die Zeit gewechselt haben und bis wir dann schließlich so zum krönenden Finale waren, dann alle zusammen und dann hatten wir tatsächlich eine 11-Leute-Runde, die da saß und haben sich mit der Urheberin der Zeitverwerfung dann angelegt. Das ging halt wirklich ohne große Probleme. Man muss vielleicht sagen, die Logik der einzelnen Welten ist immer ein kleines bisschen anders und rein theoretisch müsste man vielleicht sagen, dass man mit einem Maschinengewehr wahrscheinlich gegen eine Ritterrüstung sehr effektiv wäre, aber wenn man das halt erst einfach mal ein bisschen ignoriert, dann hat man ganz guten Spaß. Also entweder ignoriert man das, dann bleiben alle Charaktere gleich stark, oder man guckt, dass man Sonderregeln sich ein bisschen ausdenkt, um zum Ausgleich zu schaffen. Also vielleicht Technik schlägt einfachere Technik, aber dann schlägt Magie höherwertige Science-Fiction-Technik. Also da kann man auf jeden Fall relativ easy drumrum kommen, indem man es entweder handwedelt oder indem man halt so ein paar Regeln dazu erstellt.
Du kannst aber auf jeden Fall sagen, wenn du Star Slayer spielst und ey, ich hab Bock, einen Zwerg zu spielen, einen richtigen klassischen Zwergen, der zaubern kann, aber halt ein raumfahrender Zwergenzauberer. Ja, kannst du machen. Dann nimmst du dir halt die Magieregeln aus Dungeon Slayers und den Zwerg dazu, setzt ihn in das Raumschiff bei Star Slayers und ab geht's.
Das ist mega gut. Das ist wirklich gut.
Und wenn wir schon bei dem Thema Charaktere sind, wie entwickle ich denn meinen Charakter und wie baue ich den erstmal ganz am Anfang?
Der wird mit einem Punktesystem gebaut. Also gewürfelt wird er nicht. Du hast da, also kannst selber entscheiden, wie du dir den zusammenbastelst. Dann bekommt er ein paar Talente. Welche das sind, kann er sich auch aussuchen, aber der Zugang ist eigentlich über die Klasse immer geregelt. Also ein Frontner hat jetzt nicht unbedingt, ja, weiß ich nicht, dass er irgendwie groß gut Computer hacken kann, zumindest nicht am Anfang. Ja, viel mehr ist es auch nicht bei, du kriegst, klar, Ausrüstung gehört noch dazu, ganz klassisch natürlich, aber im Großen und Ganzen hat man es denn schon.
Genau, du suchst ja halt dann noch deine Spezies aus, da hatten wir jetzt halt Menschen natürlich. Wir arbeiten auch ein bisschen daran, dass wir Roboter mit reinbringen, weil das, finde ich, gehört eigentlich auch in ein Science-Fiction-System, das einigermaßen universell ist, dass Roboter eine Rolle spielen. Also, dass du rein theoretisch wirklich dann dir deine Futurama-Crew von Lieferleuten basteln kannst, wenn du möchtest.
Ich habe ja auch gerade dran gedacht. Bite my shiny metal ass.
Sehr gut, genau, mit einem Bender Rodriguez. Dass du halt, oder halt, dass wir haben halt auch ein paar Aliens entworfen. Das sind irgendwie die, es gibt kleine schuppige Technikfreunde, die von der Wüstenwelt kommen, die ein bisschen breiter gebaut sind, die also sozusagen sowas wie reptiloide Zwerge sind. Es gibt große haarige, die ein bisschen ruppiger drauf sind, die Borgos oder Borgots. Ich bin mir noch nicht so ganz sicher, wie.
Also, ich habe nochmal Borgos gesagt.
Borgos. Ja, ich finde, Borgots klingt irgendwie gut, aber irgendwie glaube ich, die meisten mögen es nicht. Die meisten Leute sagen lieber Borgos. Aber ich finde.
Glaube ich auch immer so von Galaxie zu Galaxie ein bisschen unterschiedlich, ne?
Ja, natürlich. Die einen sprechen es halt anders aus. Ja, aber das Original Borgotzische, das ist auch schwer. Das kann man kaum mit einem menschlichen Stimmapparat nachmachen.
Gedanke war auch immer, dass im Grunde eine Gruppe, jetzt ohne dass wir es natürlich da reinschreiben können, aber wenn du Bock hast, im Star Wars-Universum zu spielen, dann soll das im Grunde mit Star Slayers möglich sein. Ja? Da gibt's halt bei Star Wars ganz klar die Macht, die da noch ein besonderer Punkt ist, die ja sehr mit Magie auch vergleichbar ist. Du sollst aber auch, wenn du Bock hast, Star Trek spielen, in einer nicht so fantastisch, na, oder kann man aus Star Trek ja nicht vorbereiten, ist ja Quatsch. Aber halt, Star Trek wissen wir alles was anderes. Oder du kannst halt auch zum Beispiel Warhammer spielen. Das ist natürlich nicht offiziell, aber man könnte sich da mit Regeln zusammenbasteln, um genau so ein Setting abzudecken. Oder halt sowas wie Firefly, wie denn am Ende meine 3-4-Jahres-Kampagne da so in der Art war.
Gibt's denn dafür so eine Art Toolkit, wie man sich die Regeln zusammenbastelt? Oder ermutigt, dass die Leute das sich dann selber ausdenken? Weil ich könnte mir jetzt vorstellen, dass sie macht, dass man die wahrscheinlich relativ gut in euer Magiesystem reinpressen könnte. Einfach nur, indem man sagt, es funktioniert halt so.
Genau, und dann streichst du irgendwelche Zauber halt oder so. Feuerball vielleicht nicht unbedingt, obwohl inzwischen hat ja Disney, glaube ich, alles zugelassen, was man mit der Macht machen kann.
Ja, genau.
Genau. Ja, Feuerball ist halt einfach Blitze, fertig.
Ja, und mit dem, also den Alien-Baukasten, den wollen wir auf jeden Fall ins Regelbuch reinpacken, weil das allein, ich finde, das braucht man halt. Und damit solltest du eigentlich so von, weiß nicht, Vulkaniern bis Wookies eigentlich so ziemlich alles abdecken können. Auch Roboter passende kann man damit machen. Um jetzt zum Beispiel die Macht abzubilden, müsste man halt schauen. Also wir haben ja jetzt die Psi-Regeln angefangen zu machen. Da gibt es jetzt zum Beispiel 3 Richtungen. So grob kann man damit die Macht abbilden. Man müsste es halt vielleicht nochmal kombinieren mit so einem Talent aus dem Fantasy-Dungeon Slayers. Da gibt es ja auch Diener der Dunkelheit oder Diener des Lichts. Das würde sich da zum Beispiel anbieten, das miteinander zu kombinieren. Oder man macht es halt einfach so, man, wie Christian schon gesagt hat, du guckst dir die Zauberliste durch von Dungeon Slayers und guckst, was sieht nach einer Jedi-Kraft aus und was nicht.
Was wir nicht machen können, ist, dass wir im Regelwerk sagen, okay, pass auf, wenn du Kapitel das und das und Modul das und das und das kombinierst, dann hast du Star Wars und wenn du das und das und das nimmst, dann hast du Warhammer, weil dann wären wir unser Lebens nicht mehr froh bei, weil wir dann ziemlichen Ärger wahrscheinlich kriegen würden, wenn wir da irgendwie so eine Sachen mit so einem großen Franchises da auftreten. Deswegen wird es sowas nicht geben, aber die Tools sind natürlich alle da und es ist halt auch so, dass die Dungeon Slayers Community oder die Slay Engine Community, das ist eine sehr, ich sag mal, emanzipierte Community. Also die Leute machen einfach. Das ist nicht so, oh, sag mir großer, in Anführungszeichen, Entwickler, wie ich mein Spiel spielen soll, deine weisen Worte. Nee, so ist es bei Dungeon Slayers zum Glück nicht, sondern die Leute machen alles selber.
Naja, im Grunde musst du nur ins Forum gehen, einen Thread starten und nach ein paar Tagen sind entweder Leute dabei, dir schon was zu basteln oder du hast einfach 1000 Tipps bekommen, von denen wirklich 990 sinnvoll sind. Also das ist auf jeden Fall immer richtig, richtig cool.
Das heißt, ihr veröffentlicht auch unter Creative Commons oder sowas? Das heißt, jeder kann sich da quasi seinen Kram zusammenbasteln.
Genau.
Ja, voll gut. Finde ich ja schon mal mega gut.
Das war immer so auch mein Anspruch irgendwie. Dungeon Slice hat auch so angefangen. Das war immer ein kostenloses Produkt und wollt auch immer, dass es halt so bleibt. Also Dungeon Slayer, das heißt, wie gesagt, die Sachen sind alle, die kann man sich kostenlos, ganz legal, offiziell runterladen auf den Seiten, kann sich im Grunde das PDF selber ausdrucken oder halt die Sachen zusammenstellen, die man will und zusammenschmeißen und einen eigenen Download veröffentlichen und sagen, man muss sich da halt immer an bestimmte Lizenzpunkte halten. Da gibt's aber auch Richtlinien auf der Seite und wir wollen da aber also gar nichts, sondern einfach so, ey, sag nur, dass es halt Dungeon Slayers ist und oder Star Slayers, wer es ursprünglich mal gemacht hat und stell es bitte auch selber wieder unter Lizenz, dass andere mit deinem Kram auch was Eigenes machen könnten und mach keine Kohle damit, weil Dungeon Slayer, Star Slayers macht auch keine Kohle in dem Sinne und das ist einfach hier for free für die Community halt einfach. Oder für die, die es spielen wollen.
Das heißt, es gibt quasi keine Chance mehr, dass nochmal so eine Einstiegsbox entsteht, wie damals es für Dungeon Slayers gab.
Eine Box nicht unbedingt. Das ist alles ein. Das ist nicht so einfach gemacht, aber es gibt meinerseits auf jeden Fall Pläne, mit einem Dungeon Slayers Print wieder an den Start zu gehen, das auch wieder als Print den Leuten zur Verfügung zu stellen. Da arbeite ich dran im Hintergrund. Da passiert richtig viel im Hintergrund sogar, aber ich halte mich immer lieber zurück, weil das Ding ist, weißt du, du machst den Kram auch neben deinem normalen Leben, obwohl mein Leben halt tatsächlich zu einem Großteil aus Rollenspiel besteht. Also das ist für mich, Rollenspiel ist seit Jahrzehnten ein alltäglicher Begleiter für mich. Also es vergeht kein Tag, wo ich nicht irgendwie mal was damit mache. Jetzt ist es aber halt so, ich komm da nicht jetzt groß mit Daten schon oder sag, dann und dann ist es soweit, weil du hast dann einmal immer halt so einen gewissen Druck und bei mir ist es halt auch so eine Sache, nee, das muss flutschen, ich muss die Zeit richtig dafür da haben, kann das nicht einfach runterrattern und deswegen habe ich da mich jetzt doch erstmal ein bisschen zurückgehalten und sag jetzt auch nicht so, ja, wann bin ich denn soweit, wann wird's denn das wieder als Print geben? Es dauert noch ein kleines bisschen, aber ich bin da auf jeden Fall dran, ich mache damit was und muss aber erstmal meinen ganzen Dark-Kram, mein anderes Rollenspiel, das ist erstmal vorrangig, weil da bin ich gerade dran, das ist so gut wie fertig, da ist jetzt demnächst steht für mich der Probedruck an. Und das ist dann nochmal eine ganz andere Geschichte. Und wenn Dark erstmal so steht und läuft, dann kann ich mich Dungeon Slayers widmen. Das geht aber so ineinander über.
Genau, und im Grunde dann anschließend steht dann ja eigentlich auch Star Slayers dann nochmal die neue Version oder die finalisierte Version eigentlich auch in der Warteliste. Dieses Projekt, das hängt, das schwebt noch irgendwie. Das muss man doch einfach auch noch mal zu einem Abschluss in Form von einem gedruckten Buch bringen. Dann habe ich das auch noch mal wieder gesammelt und auch festgestellt, so ich möchte ja wirklich gerne viel drin haben. Also Science Fiction wirklich ganz groß abbilden und dann so Sachen wie so, okay, eigentlich sollte da jetzt auch noch irgendwie Mechkampf rein. Und dann so, okay, aber irgendwie die Regeln, die kann ich jetzt so Pi mal Daumen machen, das klappt nicht so, also das sieht dann irgendwie gut aus, aber wer weiß, ob das überhaupt am Spieltisch klappt. Dann hatte gleichzeitig noch Christian sich gemeldet, sag mal, da sind noch Leute, die werkeln an den Regeln dran. Und ich so, ah, okay, gut. Dann habe ich wieder nochmal mit denen Kontakt aufgenommen und dann haben wir daraus wieder irgendwie nochmal eine Redaktion jetzt gebildet, wo auch zwei Leute regelmäßige Spielegruppen haben. Das ist super gut. Und das war halt auch so ein Ding, dass ich vor einem Jahr gedacht habe, naja, in einem Jahr ist es sicherlich fast fertig. Und jetzt muss ich sagen, jetzt denke ich halt, okay, in einem Jahr bin ich wahrscheinlich fertig oder ist es vielleicht druckbar, aber das weiß ich einfach noch nicht, weil es entwickelt sich gerade, es wächst zum Teil, was ja gut ist. Zum Teil denke ich mir aber, es soll bitte ein schlankes Regelsystem bleiben. Und wir müssen jetzt halt gucken, wie wir das jetzt erstmal so spielfertig machen und dann vielleicht schauen, kann man da noch mal was kürzen, redigieren, rausstreichen, dass es einen schlanken Regelkern bleibt und dann eventuell gucken, kann man Teile davon auslagern in ein Setting-Band, in ein Kampagnenband, in ein Regelbuch 2. Oder kann man das noch alles irgendwie sinnvoll integrieren? Also es ist im Moment ein Prozess und der ist es schon sehr, sehr lange, aber es ist ein Prozess, wo halt jetzt mittlerweile auch was rauskommt.
Das übliche Problem, wann findet man den Endpunkt und sagt, jetzt ist fertig und nicht, was kommt immer noch dazu? Habt ihr denn geplant, das irgendwie als Crowdfunding zu machen oder wollt ihr das einfach drucken und euch 1000 Dinger hinlegen und dann verkaufen? Also irgendwo in die Garage packen und wenn 1000 alle sind, dann bestellen wir 500 neue.
Mann, ich bin schon so am Abkacken, sag ich. So, wirklich. Ja, doch, aber so ist erstmal der Plan, weil diese ganze Crowdfunding-Scheiße, also nicht scheiße, ist ja eine schöne, gute Sache auch da. Aber einmal, das ist auch eine Menge Stress, eine Menge Versprechen, die du auch machst. Und da habe ich habe keinen Bock zu versprechen. Ich denke, wenn, ich werde vorsichtig anfangen. Und ich denke, ich werde ja dann sehen, wie es läuft. Und Nachdruck ist relativ in digitalen Zeiten auch relativ schnell gemacht.
Absolut.
Wenn es Interesse ist. Und ja, so im Grunde soll es eher laufen. Also wir fangen jetzt nicht an und sagen, wenn wir es fertig haben und alles gelayoutet haben, ey, wir würden gerne Star Slayers machen, aber dafür brauchen wir jetzt erstmal noch, weiß ich nicht, 15.000 Euro, damit es überhaupt klappt. Und ey, wir machen sogar noch einen Alien-Baukasten, wenn wir dann 16.000 haben oder so. Nee. Wird alles fertig gemacht und wenn es fertig ist, drucken wir und hier, wir willen haben und so. So, es ist vielleicht auch ein bisschen naiv, aber ja, oldschoolig und auch halt so ein bisschen so, da bin ich ja auch alt und auch so ein bisschen, ja, ist halt ein Hobby, weißt du, so nebenbei. Also ich werde mich jetzt nicht damit verschulden oder in finanziellen Ruin stürzen. Ich mache das einfach, ich gucke, wie es läuft und ey, wenn die Leute Bock drauf haben und mehr wollen oder das weggeht halt wie geschnitten Brot, ja okay, dann muss schnell nachgeliefert werden. Was vielleicht aber, wenn es dann wirklich absehbar ist, wenn es sicher ist, dann wird man wahrscheinlich, gibt es vielleicht auch so eine Vorbestelleraktion, da kann man ja dann auch schon mal an den Zahlen sehen, na, wie ist denn das Interesse da? Wenn ich bis einen Tag vor Drucktermin keine Vorbestellung habe, dann weiß ich auch, okay, wie viel ich drucken muss. Aber ich bin da eigentlich ganz zuversichtlich.
Das Vorbestellen ist ja sowas ähnliches wie eine Crowdfunding-Aktion. System Matters macht das ja auch relativ erfolgreich.
Ja, ich will das auch gar nicht, das hört sich gerade so negativ, ich will damit gar keinen Vorwurf machen, das ist auch eine gute Absicherung, gerade in so einer unsicheren Hobby-Nische, das darf man gar nicht so verdammen. Ich selber bin halt, was jetzt mal so verkauft oder die Sachen drucken lassen und rausbringen, ich bin ja eher Level 0 und deswegen mache ich auch Level 0 Sachen erstmal und guck mal, wie ich da vorankomme, wie das läuft, wie man da reinwächst. Kann ja auch sein, dass ich irgendwie sage, oh nee, den Stress gebe ich mir nicht. Also denke ich zwar eigentlich nicht, sonst würde ich so ein Ding nicht starten, aber man muss halt gucken, wie es ist. Und ich fange jetzt nicht an und hier übertrieben und verpulvere hier irgendwas, wo ich nicht weiß, was am Ende draus wird.
So wie das, so wie eure Community klingt, reißen die da sowieso aus dem Finger.
Ich glaube auch.
Dann haben wir vielleicht mit dieser Folge jetzt die Community sogar noch ein bisschen vergrößert, was natürlich schön wäre. Die Podcast-Folge neigt sich dem Ende zu. Vielleicht noch als letzte Frage. Wenn jetzt wirklich jemand hier am Hörer sitzt und sagt, boah, das ist genau das, was ich immer machen wollte, was ich immer spielen wollte. Wo ist denn der beste Ansprechpartner, die beste Anlaufadresse? Ja, also wie komme ich quasi hinein in die Szene?
Definitiv über das Forum. Also das oldschoolige Forum, was in Zeiten von Discord die Jüngeren vielleicht nicht mehr so kennen, aber man muss sich da tatsächlich Man muss sich nicht mal registrieren, man kann auch erstmal so ein bisschen reinlesen, gucken, ey, gefällt mir das hier überhaupt. Aber sonst, wenn du was schreiben willst, registrier dich, dann hast du noch, dann siehst du auch das Community Board und so. Und die Leute sind dort so super nett einfach. Geh einfach hin, sag, was dein Problem ist. Also sag, was du willst, was Phase ist, oder lies erstmal nur mit oder gib deinen Senf dazu, kackegal. Die Leute sind dort auf jeden Fall soft drauf. Du wirst nicht irgendwie schon gar nicht als Snoop irgendwie blöde angemacht, ganz im Gegenteil. Man freut sich über jeden neuen, den man gar nicht mal unbedingt zur Slay Engine, die man überhaupt ins Hobby, für das Hobby begeistern kann irgendwie. Und da ist echt, da muss man überhaupt keine Scheu haben.
Genau.
Das ist echt nett, auf jeden Fall. Einfach hinkommen, sagen, hi, da bin ich, und dann der Rest ergibt sich von alleine.
Genau, also ich meine, es gibt halt auch noch den Discord-Server.
Ja, im Discord passiert schnell, wenn du was fragst zu irgendeinem Thema, dass du mehrere Forenlinks reingeballert bekommst. So, hier hatten wir alles schon die Diskussion, oder die Frage wurde da schon beantwortet. Gar nicht mal blöd oder so, sondern einfach so, ey, wirklich klick den Link, da hast du die umfassendste Antwort, die du dir wünschen kannst. Aber ansonsten in Discord, ich gucke da halt auch rein ab und zu, aber ich bin zu alt, ich bin da so ein bisschen, im Forum fühle ich mich wohler. Da kann ich auch mal Sachen schnell wiederfinden, die vor 8 Jahren jemand geschrieben hat. Während beim Discord, da brauche ich dann ein neues Rädchen bei meiner Maus.
Discord ist ja im Grunde wie eine Social-Media-Plattform. Da hast du eigentlich das Ding, dass deine Inhalte, falls irgendwann, weiß nicht, Discord zensiert wird oder einfach pleite geht, weißt du nicht ganz genau, was passieren wird. Aber im Forum, da bist du ja Hoster, Christian, irgendwie, oder du hast halt einen Hoster, wo du das hast.
Genau.
Also das heißt, da gehen die Dinge eigentlich ja auch nicht verloren. Also das, finde ich, ist tatsächlich ein Plus von Foren und natürlich auch von Blogs. Das heißt, deine Sachen bleiben immer da. Irgendwie bei Twitter zum Beispiel habe ich keinen Bock mehr, irgendwas zu machen. Das heißt, was ich da irgendwie gepostet habe, 20 Jahre definitiv nicht, aber 10 Jahre lang, ist halt irgendwie schon fast verloren. Aber irgendwie meine Blogs bleiben halt, solange ich das jetzt aufrechterhalte.
Und ihr bleibt natürlich auch im Internet, weil ihr jetzt im Podcast wart. Ich danke euch ganz herzlich, dass ihr Zeit hattet für uns. Und danke natürlich auch dem Patrick, der hat sich sehr gut geschlagen in seiner ersten richtigen Folge als Moderator. Und die letzten Worte haben natürlich die Gäste, aber vorher darf natürlich Patrick sagen, wie toll es war, mit mir zu arbeiten.
Wahnsinnig, großartig. Es könnte gar nicht besser sein. Ich kann mir nicht vorstellen, irgendwas anderes, besseres zu machen als dieses Projekt. War das richtig so?
Sehr schön. Ja, unbedingt. Und gebt dem Patrick 5 Sterne bei iTunes und Spotify und dem ganzen Quatsch. Aber jetzt dürfen die Gäste noch quasi sagen, wie es ihnen gefallen hat. Und, keine Ahnung, noch irgendwas anderes sagen, je nachdem, was sie wollen.
Ja, also auf jeden Fall meinerseits auch erstmal vielen Dank auf jeden Fall, dass ihr uns hier eingeladen habt, dass wir hier ein bisschen rumnölen konnten. War sehr nett, hat viel Spaß gemacht auf jeden Fall. Und ja, vielleicht hört man sich mal wieder. Und ansonsten guckt bei uns im Forum vorbei oder lasst es. Und ansonsten allen weiterhin immer beim Hobby viel Spaß.
Genau, auf jeden Fall. Immer schön Nice Dice hat man, glaube ich, früher mal in der deutschen Rollenspielszene gesagt oder geschrieben. Ja, vielen Dank, Philipp, Patrick, dass wir hier sein konnten. Auf jeden Fall. Habt ihr gut gemeinsam moderiert. Und ja, ansonsten, genau, gebt der Slay Engine mal eine Chance. Guckt euch mal an, was es da alles gibt. Nicht nur Star Slayers, der Rest ist auch ziemlich cool. Und ja, genau, dann sag ich mal, wie man liest sich online irgendwo irgendwie.
Ja, jetzt wo ich weiß, wer du bist, super Sache. Und ich muss sagen, die Box habe ich irgendwann, ich hatte sie mir fast schon gekauft. Also Dungeon Slayers war zumindest mal irgendwann auf meinem Radar. Und Star Slayers, mich als alten Sci-Fi-Fan, holt mich das zumindest ab. Ich gebe dem mal eine Chance, glaube ich.
Ja, cool.
Ein versöhnliches Ende.
Ciao. Und tschüss.
Na dann, tschüss.